Aber genau das, finde ich, ist ein kleiner PR-Stunt manchmal. Einerseits manchmal unfreiwillig, vielleicht wegen einem Clickbait von gewissen Influencern oder YouTubern, die sagen, hey, ich habe im Fall den schreckendsten Movie gesehen. Das ist so die eine Seite, aber auch einer von der Movie-Promotion, dass er manchmal auch mit dem spielt, oder? Dass er sagt, hey, das habt ihr noch nie gesehen, das ist das
Nein. Und das finde ich schon gut, oder? Dass sie das wie ausgebaut haben, oder? Aus der Märchengeschichte raus. Das wird ja dort nur so ein bisschen angetönt, nur so leicht, oder? Aber das haben sie eigentlich wie hier ja auf die Spitze getrieben. Eben mit der Elvira gespielt. Tu das noch schneller weg.
Also eigentlich seid ihr ein bisschen rumjammern, wenn wir ehrlich sein wollen. Weil wir wissen ja, Männer ab 40 sind im 7. wach. Ich sehe das Problem nicht. Also weisst, von wegen, oh ja, ich wollte so ausschlafen. Alle haben irgendwie Kinder, sind eh am 7. wach oder müssen mit dem...
Herzlich willkommen zu unserer Schocktober-Folge. Also, wir sind noch ein bisschen früh dran, es ist erst August und wir sind eben nicht im Schocktober, sondern im Horror-August, weil so viele Horrorfilme sind rausgekommen und wir sind komplett vertreten in diesem Horror, in dieser Horroraufnahme. Bei mir ist der Tommy da.
Ciao, hey, Tommy. Hallo, hallo zusammen.
Und auch der Mephisto ist am Start. Hallo.
Guten Morgen.
Genau, morgen ist schon das Stichwort. Es ist morgen früh. der Mephisto hat uns genötigt.
Was heisst hier genötigt? Das stimmt gar nicht.
Mal, wie mit der Geissel, wie im Horror August eben, hast du uns genötigt, dass wir so ganz früh aufnehmen. Mit dem ersten Kaffee.
Mm-hmm.
Und ja, mal schauen, ob das gerade gut rauskommt, wie wir den
parat. Das ist eigentlich unser Torturing-Morgen.
Also eigentlich seid ihr ein bisschen rumjammern, wenn wir ehrlich sein. Weil wir wissen ja, Männer ab 40 sind im 7. wach. Ich sehe das Problem nicht. Also weißt, von wegen, oh ja, ich wollte so ausschlafen. Alle haben irgendwie Kinder, sind eh am 7. wach oder müssen mit der Haustür hier raus, hört doch auf. Hey. Also eigentlich theoretisch, der Tommy hat ja vorher gesagt, man hätte doch einen 5 aufnehmen, einfach so für die Spannung. Mal schauen, wie wir drauf wären. Nein, Spass beiseite.
Ja. So, ja, nicht aber es ist Wochenende, das kommt natürlich noch dazu, oder? Und nicht einfach irgendwie durch die Woche, wo wir eh wach wären. Aber anyway, wir geben uns das Beste, dass wir da fit genug sind für die Aufnahme. Und eben, wir sind 4 Horrorfilme schauen. Und bevor wir über die reden, die alle noch meistens im Kino oder meistens im Kino laufen, tun wir noch so ein bisschen allgemein, oder? So ein bisschen, ja, warum kann das überhaupt passieren, dass da im August 4 Horrorfilme rauskommen?
Oder? Yes.
Ja, es ist noch speziell, ja. Es ist eigentlich nicht die Jahreszeit der Horrorfilme, muss man sagen. Klassischerweise ist das immer Herbst, Winter. Aber das, das Jahr scheint das ein bisschen anders zu sein, dass man das jetzt doch ein bisschen anders verteilt. Ich habe eine Theorie. Wie sieht es bei dir aus, Tommy?
Ja, ich habe so meine Theorie, weil man jetzt gerade merkt, vor allem in Hollywood in der letzten Zeit hat ja das ganze Horror-Genre in ganz unterschiedlichen Gefilden recht ein Revival. Also, es ist eigentlich nicht nur ein Genre, das sie jetzt so revealen mit Remakes und so, denkt mir, sondern es kommen ganz viele neue Gesichter und neue Leute ins Spiel. Und ich glaube, es ist eigentlich nicht mehr die Jahreszeit, sondern es ist so allgemein so eine kleine, ich würde jetzt dem sagen, fast eine kleine Aufbruchsstimmung in diesem Genre spürbar. Oder wie habt ihr das jetzt?
Ja, nicht nur das. Ich habe einfach das Gefühl, man kann, offenbar hat Hollywood gemerkt, dass man bei Horrorfilmen, wo man mit einem, sag jetzt mal, dreistelliges Millionenbudget muss investieren, im Verhältnis gute Einspielergebnisse auch erzielen kann. Und die Filme gut kann bewerben und durch das sind sie schlussendlich auch ein wirtschaftlicher Faktor geworden. Ich glaube, es ist nicht nur der Mut zu mehr Horror, es hat glaube ich auch ein bisschen ökonomische Gründe, weil grosse Produktionen, die viel Budgets verschlingen, im Moment ja, weil wir ja auch der Moski und ich festgestellt haben, in der letzten Folge nicht so performen, wie man sich das erhofft. Und ich glaube, dort könnte auch noch ein bisschen der Hund begraben sein. Ich weiss es nicht. Das ist eine Vermutung.
Also das ist sicher so, oder? Die haben kleine Budgets und ja, braucht dann auch nicht so viele Leute halt, dass sie das wieder einspielen. Und nichtsdestotrotz hat ja eben Qualität zugenommen, oder? Also das Horrorgenre wird immer so ein bisschen belächelt, oder in der Vergangenheit ein bisschen belächelt, oder irgendwelche Slasher, und das ist immer ein spezielles Publikum, das dort reingeht. Aber jetzt in den letzten Jahren haben eben die Filme so ein bisschen in der Qualität gewonnen, oder? Also auch Substance letztes Jahr, oder? Wo er sogar für einen Oscar nominiert war. Und das ja, zieht auch wieder mehr Leute an, oder? Wenn du gute Qualität hast, also natürlich in der Machart, aber auch im Drehbuch und mit den Schauspielern und Schauspielerinnen, dann zieht das wieder Leute ins Kino und lässt eben die Kassen klingeln. Und dann bist du dann schnell mal in der Gewinnzone drin, oder?
Also ich glaube eben auch, was...
Genau, und...
Sorry, weißt du, einfach das Ding, oder, dass du, wie du hast gesagt, oder, die Substanz der Filme, rein auch vom Plot her, oder, früher hat man darüber gelacht, und heute bringt man eigentlich sehr gute Werke mit sehr starken Schauspielern in dem Genre Horror, Mystery her, und das macht es auch gerade so stark. Und ich glaube, dort haben einfach auch viele Regisseure sind dort auch aufgesprungen, und drei Buchautoren, dass man dort jetzt das Genre, das so belächelt ist worden, viel mehr fütert mit Qualität. Und das zeichnet sich hier deutlich ab. Oder? Und sicher auch der wirtschaftliche Faktor, also dass so grosse Namen in das Genre reinkommen, auch Schauspieler, oder? Neu wieder.
Mm.
Ja.
Ich kann schnell zwei Beispiele aus der aktuellen Kinolandschaft machen, die meine Vermutung auch ein bisschen bestätigen und das, was ihr jetzt sagt, auch ein bisschen unterfüttert. Weil, wenn wir so ein bisschen zwei grössere Produktionen aus Amerika anschauen, die im Moment im Boxoffice sehr gut performen, ins Verhältnis setzt zu ihren Budgets, dann ist das genau das. Oder? Also, zum einen ist das natürlich Sinners, der Vampir-Kassenschlager, der da ist aufgefahren mit Michael B. Jordan in einer Doppelhauptrolle, wo wir ja darüber geredet haben, sehr intensiv, wo aktuell bei über 365 Millionen Dollar Einspielergebnis steht. Und das muss man jetzt im Verhältnis sehen zu kolportierten 90 Millionen Budget mit ohne Marketing. Und das ist zum Beispiel so ein Beispiel. Oder Final Destination Bloodlines, wo ja auch ein aktueller Schlager ist, wo an den ich sage jetzt mal, an den 300 Millionen kratzt mit 290 Millionen und angeblich nur 60 Millionen US-Dollar vor Marketing gekostet hat. Oder? Und das sieht man jetzt. Also der Gap zwischen Produktion und Erfolg an den Kassen ist bei diesen Horrorfilmen, oder zumindest Filmen, die richtig Horror gehen, meistens relativ gross. Mhm. Und das wird Hollywood natürlich auch merken. Mhm. Und das ist auch der Grund, warum dass man eben jetzt mehr solche Produktionen ins Rennen schickt.
Also ich würde...
Obwohl man... Ja, Tommy, mach nur.
Ich würde es eigentlich nicht auf das reduzieren. Was Hollywood angeht, da bin ich voll bei dir. Also, dass sie natürlich dort den Unterschied vom Investment und Budget sehen, mit dem Outcome am Boxoffice. Aber es gibt nebendran auch ganz viele andere, kleinere Produktionen, die vielleicht nicht in das Multimillionen-Gewinnmarge reingeht, sondern die einfach auch,
absolut,
aus Lust entsteht am Projekt. Oder? Und da sieht man auch ganz viele Regisseure, mit kleineren Titeln, die in der Pipeline hocken, also wo jetzt neu auch wieder reinkommen ins Gespräch, oder? Und so Liebhaberstücke sind ein bisschen weit. Also man sieht, der Bogen ist, glaube ich, recht weit, also von so grossen Hollywood-Blockbuster-Franchise-mässig oder und das andere ein bisschen das Underdog-Cinema, wo dort auch so Perlen aufkommen, wieder neu. Also ich glaube, der Range ist auch relativ weit. Aber man sieht, dass einfach ganz viele Leute sich dem Genre Horror in ganz extrem unterschiedlichen Ausgangslagen widmen.
Das stimmt.
Ja, genau, ja, dort auch noch darauf eingehen. Oder? Du hast so ein Franchise erwähnt, oder, wo natürlich das Budget oder natürlich auch die Bekanntheit schon mitbringt. Oder? Aber wir reden jetzt hier eigentlich über auch vier junge Regisseure und Regisseurinnen, die zum Teil ihren ersten, zweiten oder dritten Film irgendwie machen, oder? Die jetzt so am Aufkommen sind. Eben, du hast da im Vorgespräch schon den Jordan Peele erwähnt, oder? Der so ein bisschen den Anfang gemacht hat mit seinen Filmen, die er Erfolg hatte. Und jetzt kommen da ganz viele neue Regisseure und Regisseurinnen, aber auch Schauspieler und Schauspielerinnen, die ihren ersten Film oder irgendwie so machen, oder? Die aber gleich ihre Qualität abliefern. Und einfach die, ja, wie soll ich sagen, die Kreativität, oh hey, weißt du, so ein bisschen frei zu sein, oder?
Ja, Horror lässt das halt zu. Horror ja,
einerseits das, zu, genau, oder? Aber im Hollywood, du in einem grossen Studio oder mit einem Franchise bist du natürlich gefangen in deinen Leitplanken innen. Mhm. Und hier ist einfach wirklich die Freiheit, oder? Aber es hat eben gleich die, und das finde ich ja zu gut, oder? Und bemerkenswert, dass es eben die die Qualität mit sich bringt und nicht irgendein Slasher ist, oder? Wo irgendeiner vorkommt im Wald, alle gehen metzeln und wieder verschwindet und niemand weiss warum, sondern hier hat es ja meistens wie Hang und Fuss im Drehbuch, die Charakter werden mehr erzählt und das bringt es alles mit, oder?
Gleichzeitig versucht man aber auch auf der, ich sage jetzt mal, Revival-Wellen auch im Horror mitschwimmen. Ich meine, Scream hat man wieder aufgewärmt als Klassiker.
Ja, ja.
Man hat jetzt, wie gesagt, Final Destination wieder aus der Schublade geholt. I Know What You Did Last Summer wird ein neuer kommen. Da ist bereits der Trailer draussen. Sogar mit
der läuft jetzt schon im Kino.
Oder läuft sogar. Und,
ja,
und
über den reden wir nie heute.
Nein, über den reden wir nie. Aber merci, hast mir das noch schnell. Ich habe das nämlich den Release verpasst. Und ich sage ja, also, neben dem kreativen Eigenwerk ist es, glaube ich, auch so, dass wirklich auch viel, ja, die Revival-Welle, da müssen sie einfach aufpassen, oder? Weil nicht jeder kann DNR punkten mit vielen neuen Ideen. Und ja. Mhm. Ich bin gespannt.
Ich möchte gerade noch schnell von dem experimentellen oder neuen Vibe, wo da aufkommt, eben den kleineren Filmen. Da gibt es jetzt auch ein paar, gerade in der Pipeline, habe ich etwas gesehen, etwas Special-mässiges, ich weiß nicht, ob ihr das habt gesehen. Der Film heisst Good Boy und das ist auch ein Horror-Film, Thriller, komödiantisch, hat so ein bisschen schwarze Comedy. Das ist aus der Perspektive von einem Hung, wie der Hung eigentlich den Plot erlebt. Also in diesem Horror-Vibe innen. Und das ist so... Mhm. Finde ich eben gerade neue experimentelle Ansätze, oder? Und es gibt auch einen Film von der, einer, der noch in der Pipeline ist, Rabbit Trap, der kommt jetzt gerade im September. Und der geht so mega auf akustisch und der Dev Patel spielt dort drinnen eine Rolle. Und das geht mega um Akustik und Mikrofon und Sachen, die er wahrnimmt in einem Wald. Also ihr seht, es gibt dort auch ganz kleine, gute Werke, die ich glaube, gute Vibes haben, die eben aus dem ausbricht, wie der Moski sagt, oder? Wir haben jetzt gerade die alten Teenie-Slasher-Franchises, oder? Wo man schon immer durch wieder exerziert hat und es gibt dem ja eigentlich auch nichts Neues und manchmal vielleicht ein Schmunzeln oder ein kleines Remind to other times, aber es kommt ganz viel Neues oder Innovatives, denkt mir eben auch Kamera und da kommen wir jetzt gerade zu den Filmen, die wir gesehen haben. Da liegt viel Neues drin und man spürt das irgendwie auch, denkt mir. Also, dass sie der die künstlerische Freiheit sich nehmen in diesen neueren Werken, oder? Also, sogar eben auch Jordan Peele, oder? Und, wo der wirklich auch ein bisschen eine eigene Regie hat. Natürlich mit dieser POC-Ding. Ja.
Und vielleicht einfach noch, oder wir erwähnen da Hollywood, aber eigentlich sind es auch die kleinen Studios, oder, die da hier mitmachen. Vielleicht noch so A24, oder, und natürlich irgendwie, ja, so kleine spezielle Rollen noch ein bisschen spielt, die, ja, jetzt das so ein bisschen fördert. Aber die grossen Studios sind ja nicht wirklich drin, oder, bei diesen Horrorsachen eben, die machen alles noch, die Franchise oder die Remakes etc. Aber ja. Sonst sind es eigentlich die kleinen Studios, die hier mitmischen und oder aufmischeln, so müssen wir sagen.
Ja, es ist aber spannend, gerade die grossen Studios, die grossen Budgets sprechen für grosse Filme, sollten rein wirklich nochmal, also aus wirtschaftlicher Sicht, sind solche Horrorfilme lukrativer im Verhältnis zu dem, was sie einspielen. Und es ist eigentlich interessant, dass das nicht die grossen Studios mehr entdecken oder mehr mit so eher ein Portfolio aufnehmen, sondern immer noch versuchen, dort mit den grossen Produktionen zu punkten.
Aber vielleicht ist es sogar gut, dass das nämlich eben die grossen Studios nicht machen. Weil ich habe so das Gefühl, dann würde uns die Kreativität eben für wert bleiben, die wir im Moment erleben. Oder? Also ich glaube, dass dort die Studios dann mit einem Plan dahinter gehen und diesen Regisseuren oder Drehbuchautoren einfach viel reinreden. Und das wäre nicht gut. Oder gerade wenn jemand so eine Idee hat und eigentlich ein Underdog-Budget hat und dann hinten dran vielleicht noch jemand hat, was es produzieren kann und finanziell hat, ist es okay. Also, aber wenn es nicht zu gross wird, erliegen wir, glaube ich, wieder dem grossen Hollywood. Und dann wird es auch wieder qualitativ
ja, schlecht. Aber auch dort könnte einfach ein grosses Studio kann einfach sagen, hier hast du 10 Millionen und mach etwas. Weißt du, das kratzt dir die eigentlich nicht, oder? Und dort die Freiheit lassen, dann müssen sie auch nicht reden, oder? Weißt du, wenn sie dort, wenn jetzt das nicht floppt, oder? Und das verstehe ich nicht.
Ja, ich glaube, dort...
Also statt irgendeinem gestandenen Schauspieler für irgendeinen komischen Film 25 Millionen Gage zu zahlen, nur für einen Schauspieler, oder? Also
ja.
Das geht ja
nicht. Nein, ich glaube, das ist eben wirklich eine Gratwanderung, oder? Wie ihr beide sagt, wir gehen mit tiefem Budget rein und gleich ist dann jemand hinter dran, hinter dieser Idee, oder? Wo die eigentlich so die Vision umsetzen will. Und je mehr Freiheit, dass er sicher genießt, rein in der Produktion, je besser ist es wahrscheinlich auch für einen Film. Absolut. Also da denke ich schwer, dass das ein Tipping Point ist, ja.
Wenn wir einsteigen, seid ihr...
Wir sind ready.
Seid ihr nach?
Also einsteigen vor allem dir zwei, weil der einzige von diesen Filmen, die wir heute besprechen, den ich nicht habe gesehen, den tut ihr jetzt ja, als genau. Einstieg besprechen und ich bin ganz aufmerksam.
Ja, weil der Tommy und ich sind together im Together gewesen.
Oh yeah.
Genau, wir waren auch fast allein im Kino gewesen,
ja,
gell?
Ja, es sind nicht viele Leute gesehen, also... Es tut
klingt jetzt aber nicht so romantisch, muss ich sagen, mit Together, aber...
Nein, wir sind so semi-romantisch gesehen im Film. Nein, alles gut. Also,
okay.
Ein cooler Film, Together, kann ich schon mal vorausschicken, finde ich. Also vor allem von Affischen her. Ist ja der Dave Franco in der Hauptrolle zusammen mit der Alison Brie. Und die zwei sind ja real life auch zusammen. Und ich finde, es hat man auch gerade gespürt in diesem Film Together. Und Moski, nimm es vorweg, soll ich schnell erzählen, um was es geht als Einstieg?
Ja, mach doch das.
Genau, gleich. Nämlich die Mili und der Tim, eben das Bärli, die zwei, die sind nicht ganz fein miteinander, haben so ihre Beziehungsprobleme, sind schon länger zusammen und so. Und die ganze Romantik ist ein bisschen verflogen, respektive die Mili sehnt sich halb ein bisschen nach dieser Romantik, aber der Tim kann die manchmal nicht so geben, weil er ist auch so ein Musikproduzent. Mehr oder weniger unerfolgreich, probiert sich dort ein bisschen über Wasser zu halten. Und sie ist eine Lehrkraft, also eine Lehrerin. Und irgendwann entschließt sie sich dann auf das Land zu ziehen, ein abgelegenes Haus. Also ein bisschen, um einen Restart zu machen. Einerseits, um auch für die Beziehung auch ein bisschen wieder zu beleben und auch ihr Umfeld zu ändern. Genau, sie hat dort auch ein Stellenangebot als Lehrerin und so. Und das ist eigentlich alles so, ja, man sieht dann so die Zwischenbeziehung und dann machen sie einen Ausflug. Auf diesem Ausflug passiert eben etwas und sie entdecken dort dann etwas, was sie doch recht stark irritiert und plötzlich finden da komische Vorgänge statt, die eben genau auch wieder dort hineingreifen, nämlich in das Together, eben in das Zwischenmenschliche hinein. Und man sieht das so ein bisschen im Trailer, wird das angedeutet. Hättest du da noch Ergänzungen, die du möchtest reinfliessen, Moski?
Nein, ich glaube, das ist eigentlich gut so, sonst würde man so etwas verraten. Und ich glaube, es ist so etwas gut für den Film, wenn du das so etwas selber fast herausfinden mit dem Film selber, was dann dort so ein bisschen passiert, so ein bisschen um das Mysterium herum. Eben, wenn ihr so ein bisschen das Plakat anschaut oder vielleicht auch sogar den Trailer, dann wüsste so ein bisschen, um was dass es oder auf was das dann rauslaufen könnte. Aber ich finde den Start eigentlich auch gut, oder? Wo es so ein bisschen, plötzlich so komische Dinge anfangen zu passieren, wo du nicht so genau weisst, was jetzt da vor sich geht. Also ja, vor allem mit dem Tim am Anfang. Und das haben sie wirklich gut gemacht, den Start, oder? Wo so da die
Also es ist ja im Plakat oder und die Prämisse von eben Together, dass man unzertrennlich wird und so, oder? Das fährt sich dann immer wie mehr auf ein Manifestieren in diesem Plot auf unterschiedliche Weise, sei es eben auf der emotionalen Ebene oder eben auch auf der körperlichen Ebene, oder? Wo sich das ineinander hineinschmelzen und die Nähe und die Distanzgeschichte. Und ich finde, das haben sie hier untermalt mit eben so Horror, psychologischen Horror. sehr gut gemacht, weil man auch immer merkt, es gibt zwar so eine gewisse Body-Horror-Ebene, die der Film in sich trägt, aber es spielt nicht nur das aus, also nicht nur das Schaudern und Schrecken jetzt mit Brutalität, sondern eben auf dieser emotionalen Ebene. Wie stehen die zwei zueinander? Wie entwickelt sich jetzt durch das, dass jetzt hier die Vorgänge, die ganz krud und komisch werden, sie mit dem umgehen und vertrauen sie einander oder nicht? Oder wer hat jetzt recht oder wer nicht? Und warum entsteht das alles? Und der Sog wird immer stärker natürlich, der baut sich auch auf im Film und mündet dann in einen relativ eigenwilligen Schluss, den wir hier sicher nicht spoilern. Aber mir hat der Spannungsbogen recht mitgenommen, muss ich sagen. Also ich bin jetzt dort bei Together, wo ich ja auch schon viele Horrorfilme gesehen, eigentlich recht drinnen geblieben. Und es hat zum Teil auch so ein bisschen, ich sage jetzt mal, komische eigene Szenen, jetzt auch wenn sie da miteinander schmusen oder irgendwie intim werden, weil dann dort auch wieder ganz komische Sachen passieren, sprich auf der körperlichen Ebene, um nicht alles zu verraten. Aber das ist dann auch so etwas. Also, er hat ganz viele Ebenen, hat mich gedacht. Also das, und das finde ich bei diesem Film recht interessant, eben, dass er dort das ein bisschen aufbricht und nicht nur so einen brutalen Horror-Body-Horror-Movie ist, sondern er hat ganz viele andere Ebenen noch. Wie ist dir so?
Also sicher die Meta-Ebene, da bin ich auch bitter. Ich habe gleich eine leise Kritik jetzt da dran, dass es, oder der ist so mit riesen Vorschusslorbeeren reingegangen, irgendwie auf dem Plakat steht, ja, der beste Horrorfilm des Jahres, oder? Und dem wird der gleich nicht gerecht, oder? Jetzt auch, wenn wir natürlich jetzt den vergleichen mit den anderen Filmen, wo wir dann noch drüber reden, habe ich das Gefühl gehabt, hätte er das nicht können erfüllen. Auch im Sinn, eben, du hast den Body-Horror angesprochen, der ist dann wirklich, ja, also wenn du so ein bisschen abgehärtet jetzt schon ein bisschen bist, ein paar Filme hast gesehen, dann ist er dann hier nicht mehr, oder? Also es gibt da ja eine Szene, oder, in der Küche innen, und dort schwenkt dann die Kamera weg, oder gibt es einen Schnitt, wo du dann nichts siehst, und dann wie, geht es irgendwie weiter. Und das, dort hätten sie noch so ein bisschen mehr, weißt du, so ein bisschen die Spannung, noch so ein bisschen mehr, das die Horrorelemente noch ein bisschen reinbringen. Jetzt ist es mehr so ein bisschen Mystery, was reingeht. Oder? Und das, also, ja, das finde ich nicht so.
Was ich glaube, ist, dass sie dort ein bisschen bewusst, vielleicht auch, weißt, weg, nur vom reinen Body-Horror, Bloody-Vibes, weißt, dass sie es nicht so krass haben wollen ausführen, vielleicht auch bewusst ein bisschen, dass sie dort nicht den Fokus haben drauf.
Das ist sicher bewusst.
Also für alle Leute, die jetzt eine ultimative Blutorgie erwarten, ist er in sich nicht an sich. Aber mir dünkt, was er dann wieder wettmacht, ist eben genau auf dieser Meta zwischenmenschlichen und auch so, wie soll ich sagen, dieser Spannung, dieser Tension. Das habe ich schon gefunden, da hat er wirklich gute Vibes. Also da hat er mich auch abgeholt. Jetzt nicht als besten Film ever.
Ja, ich gebe dir gut, das hat für mich noch so ein paar dramatische Momente oder der Dramaturgieaufbau noch so ein bisschen mehr dürfen haben. So, oder das war halt auch wieder vielleicht meine Erwartung gewesen. Und zum Schluss hat es noch so ein paar Effekte drin, die ja nicht so gut ausgesehen, muss ich ganz ehrlich gesagt sagen, wo dann halt eben das Budget vielleicht gleich nicht ganz gelenkt hat. Aber nichtsdestotrotz, guter Film. Ich möchte noch den Regisseur, wir haben vorhin über die geredet, möchte ich noch erwähnen. Das ist der Michael Shanks aus Neuseeland. Und der hat, das ist erst sein fünfter Film, den er da macht. Also die anderen kennt man eigentlich auch nicht. Eben auch da ein junger Regisseur, der am Aufkommen ist.
Genau. Ja.
Und ich gebe 3 von 5 Blutstropfen, sage ich mal so.
Ich wäre da schon ein bisschen höher. Also ich schwanke, ich bin dort so bei 3,5 gut. Also wirklich sehr gut, weil er mich auf einer Ebene hat abgeholt, eben gerade wegen der Beziehung, die die zwei haben und die glaubhaft spielen. Der Rest, wie du sagst, in gewissen optischen Ausführungen hätte man können besser sein in der Sache von dem Ganzen. Aber von Spannung her, insgesamt hat er mich sehr stimmig gedacht, darum stabile 3,5 Blutströme. Genau.
Also könnt ihr gut schauen, auch wenn ihr jetzt nicht der absolut Horror geübt Zuschauer oder Zuschauerin seid, könnt ihr also in diesen Film reingehen, ohne dass ihr da jetzt, sagen wir mal, gross müsst ein Küssi mitnehmen oder immer so müsst vorher haben, weil es irgendwie grusig wäre. Also das überhaupt nicht. So, gut. Jetzt nehmen wir
ja, ich komme noch schnell zurück. Und zwar habe ich noch eine Frage. Ich habe ja ein
bisschen jetzt hätte ich die perfekte Überleitung gehabt, aber jetzt kommt der Film noch nicht an die Reihe.
Ja, das
bring
macht
him back.
Bring him back. Oh, bring her back. Dann reden wir später. ich habe aber noch etwas anderes. Und zwar, ich habe den Film gesehen und er hat mich ein bisschen an Bones and All erinnert.
Das meinst du eigentlich nicht gesehen. Der Trailer, Mensch.
Der Trailer, Entschuldigung. Ja, ich wollte sagen, ja, genau. Ich habe den Trailer gesehen und ein bisschen gelesen und für mich hat so die Prämisse mich so ein bisschen an Bones and All erinnert. Bin ich da völlig schräg drin, oder jetzt, was ihr da so erzählt?
Ja, das stimmt überhaupt nicht.
Okay.
Also geht, klar. Läuft auf etwas ganz anderes raus.
Okay, da bin ich gespannt. Ich werde ihn auf jeden Fall noch nachholen, aber klingt gleich interessant und gehört wahrscheinlich jetzt auch so ein bisschen die neue, innovativere Horrorreihe von dem her. Ja, etwas, wo man sich auch muss zu Gemüte führen. Der Tommy ist ja da relativ hoch in seiner Roundabout-Bewertung, oder?
Ja, das finde ich. Kannst gut schauen.
Absolut. Ja, jetzt wird es mit der Überleitung ein bisschen anders. He? Jetzt wird es nämlich ein bisschen ugly.
Ja.
Jetzt lasse ich euch mal zu
Feld. Oder so.
Oder so.
Jetzt wird es ein bisschen uglier, aber jetzt lassen wir doch mal Fisto erzählen. Du bist jetzt da nicht so zu
Wort. Nein, mach nur das Intro. Ich habe viel zu erzählen nachher zum Film. Aber erzähl mal, von was reden wir überhaupt? Wir reden von der Ugly Stepsister. Die norwegische Produktion hat ziemlich Wellen geschlagen, kann man sagen, als Produktion. Mhm. Und Maske, fass mal kurz zusammen. Warum ist denn die Wüste Ugly Stepsister? Was ist da los?
Ja, eigentlich muss ich gar nicht viel über die Geschichte erzählen, weil die kennt ihr alle.
Das stimmt.
Das ist einfach Aschenputtel, oder? Die kennt ihr alle. Und wir sind aber hier nicht bei Aschenputtel, sondern eben bei der Stiefschwost, wo wir da durch den Film begleiten und quasi wie ihre Geschichte erzählt wird. Und ich weiss gar nicht, warum das noch niemand vorher ist auf die Idee gekommen, dass man aus dem einen Horrorfilm machen könnte, oder? Weil das Märchen ist ja schon so ein bisschen Horror, oder? Das ist kein Spoiler, weil das Märchen ist ja uralt, könnt ihr übrigens alle Weihnachten schauen, oder? Drei Haselnüsse für ein Aschenputtel, oder? Und auch Weihnachten im Fernsehen. Und ja, am Schluss, oder? Will ja die Stiefschwost unbedingt in den Schuh reinpassen. Und was macht sie? Das könnt ihr alle im Märchen nachlesen. Aber das ist ja schon die Grundvoraussetzung für den Horrorfilm, oder? Und darum bin ich da schon geguckt und oder eben gefragt, warum ist noch niemand anders auf die Idee gekommen? Und das finde ich hier eigentlich schon, ich kann es schon ein bisschen vorwegnehmen, grossartig als Prämisse, wie wo der Film eigentlich bietet, oder?
Mhm. Genau. Vielleicht, wenn ich da vergänze, wir sind ja in einem fiktiven Umfeld, in diesem sozusagen Body-Horror-Drama. Ist übrigens ein Spielfilmdebüt von der Emily Blichfeld, habt ihr das gewusst? Und
also ist die Regisseurin, genau.
Genau, merci. Und es spielt das im Königreich Zoomania, was ich übrigens noch lustig finde. wegen Animationsfilm. Hat aber überhaupt nichts mit dem zu tun, wo eben die besagte Stiefschwester Agnes und Delvira konkurrieren. Und wir haben so ein bisschen das aristokratische Flair und Umfeld, genau wie man es eigentlich aus einem klassischen Kostümfilm kennt. Und das ist ja das, was der Moski liebt. Er als grosser Fan von solchen Sachen. Aber leider ein bisschen, die Handlung ist nicht ganz so wie in den anderen Produktionen, die du sonst dir zu Gemüte führst, gell? Das kann man schon sagen.
Nein,
es läuft ein bisschen auf etwas bisschen anderes weniger, raus.
Genau, ist ein bisschen weniger schickimicki, genau, als genau, in Bridgerton.
Als in Bridgerton und Co. Also wer jetzt hier einen gemütlichen Abend bei einem Kostümfilm erwartet, dem sei gesagt, nein, auf das läuft es definitiv nicht raus. Da müssen wir wirklich ein bisschen vorsichtig sein. Und Ja, und wie du sagst, also die Merli-Prämisse in eine Horrorgeschichte, Horror-Drama-Geschichte ummünzen, das ist eine sehr innovative und mutige Idee hier von dieser europäischen Produktion. Und ja, gehen wir mal ein bisschen auf den Inhalt ein. Tommy, wie hast du es erlebt?
Ja, es ist eben noch so krass, so beim Einstieg ist mir etwas gerade aufgefallen, ich weiß nicht, ob das euch so geht. Du hast jetzt da eben die tschechische Produktion, die originale Merli-Version, leider erwähnt, oder? Mhm. Die drei Haselnüsse. Und für mich ist das gerade aufgekommen, der Feel and Look von diesen tschechischen Ostfilmen, so von der Kamera, Führung her und wie sie auf die Schauspieler filmen oder auch Look and Feel, also auch das Grading, das Color Grading, ist ganz stark angelehnt Absolut. An die alten Merli-Filme. Und hier eben verpackt in eine Horror, Komödie, Drama. Also es hat ganz viele unterschiedliche Aspekte, dünkt mich. Und es ist auch so ein bisschen ein Psychologie-Horror. Es geht ja dort eben auch um die Schönheit, also eben die Stiefschwester, die da verzweifelt ist. Und eben auch noch so ein bisschen komödiantisch. Also so ein bisschen, weil die Figuren so, nicht gerade stereotypisch, aber eben so der Neid, oder, der da all dringt, oder das Erheischen von Geld, oder? Dass eben die Mutter, die da mit diesen zwei Schwestern auf den Hof kommt, sich ja der reiche Mann in diesem Sumenia, also das ist ja, glaube ich, so wie ein Graf oder so, ja, einfach ein Adliger.
Er ist ja so ein Graf.
Genau, anheiratet, Adliger, ja. Oder? Und dann, also das können wir hier schon sagen, innerhalb von 2 Minuten macht er den Köpfler und ist dann halt auch so, dass sie merken, hey, sie haben gar nicht viel Geld, oder? Und dann ist so die Verzweiflung, wir eigentlich hier mit vielem gerechnet und so die Ausgangslage, oder? Das habe ich so köstlich gefunden. Also es ist auch ein bisschen Persiflage und dann, was auch krass ist, auch gerade von Musik her, hat es ja dann so Elektro-Techno, also nicht gerade Techno, aber Elektro-Music, wo das dann noch so untermalt. Und das wird dann noch so ein bisschen wie von einem nicht gerade Surrealismus, aber so ein
bisschen... Also er ist so ein Ding, er ist ein Fusion, er ist wie ein Fusion Kitchen, jetzt würde man in der Küche sagen, er ist hier ein Fusion Film, also er nimmt moderne Elemente, auch moderne Elemente finde ich bei der Kameraführung, bei der Inszenierung, obwohl die ganzen Kostüme und Kulissen natürlich entsprechend so gestaltet sind, wie es in der Geschichte auch sein soll. Aber die Kombination macht es aus und es ist sehr, sehr eine eigene Produktion. Und man merkt, da hat jemand wirklich so ein bisschen etwas Eigenes wollen schaffen und Mut bewiesen, mal so ein bisschen etwas, einen neuen Weg zu gehen, etwas Neues zu probieren. Und gerade ich, der ja nicht so der Fan von Kostümfilmen bin, ich habe natürlich immer ein bisschen Angst, im Gegensatz zum Moski, der das natürlich aus dem FF kennt, habe ich mich dort einmal dran gewagt und musste sagen, mal, ich merke, die Regisseurin hat hier und die Autorin hat hier wirklich etwas gewagt und probiert. Und das ist meines Wissens, um es ein bisschen vorgreifen, in vielen Teilen sehr gut aufgegangen. Und was ich vielleicht noch da ergänze, Tommy, was man auch merkt natürlich, der Film nimmt einen starken Bezug zu unserer Gesellschaft. Und zwar mit der Prämisse, dass man natürlich irgendwo in einer fiktiven Vergangenheit spielt, hat er natürlich sehr viele Parallelen zu Schönheitswahn und wie weit treibt man es und was bringt das für negative Aspekte mit sich. Sachen, die natürlich überall viel diskutiert werden, die auch schon in Filmen verarbeitet worden sind, unter anderem auch in einem Oscar-nominierten Film, wo wir ja darüber geredet haben, bei The Substance, aber hier auch wieder aufgegriffen wird nach mir und auch hier aber wieder mit einem eigenen Touch. Es ist nicht einfach, wir sind jetzt die mit der Moralkeule, gar nicht. Also mir ist es auch nicht so reingekommen. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist.
Und das finde ich schon gut, oder, dass sie das wie ausgebaut haben, oder, aus der Märchengeschichte raus. Das wird ja dort nur so ein bisschen angetönt, nur so leicht, oder? Aber das haben sie eigentlich wie hier ja auf die Spitze getrieben. Eben mit der Elvira gespielt, du das noch schnell erwähnen, der Vollständigkeit halber, oder die Elvira, das ist eben die Stiefschwost, wo da dem Prinz möchte gefallen, gespielt von der Lea Mühren. Dann ist die Mutter, die Rebecca, die ein bisschen bekannter ist, Anna Dahl-Torp. Und nachher ist eigentlich noch das Aschenputtel, oder, Agnes, wo hier mit dem wunderschönen Namen, die Schauspielerin, das habe ich darum jetzt gesehen, das müssen wir einfach erwähnen, das ist Thea Sophie Loch Ness.
Wunderbar.
Gell?
Aber am Ende vom Tag, muss man wirklich sagen, ein Film, der wirklich ein bisschen eine Überraschungshit ist in diesem Jahr. Und ich glaube, da sind wir nicht die Einzigen, glaube, die das so sehen. Oder wie ist das euch gegangen?
Nein, also ich denke schon, wie du hast gesagt, oder, das Kostüm, das Pompöse, gemischt mit dem Gesellschaftskritischen, eben, es geht ja dort um die ganze Schönheit und wie man die Schönheit kann erreichen kann. Also das ganze Body-Ding, Body-Shaming oder Body- Body-Feeling, also dass dort ganz viel drin innen hat, oder? Weil man sieht auch im Laufe des Films eben, dass sie sich da auch immer wieder dem hergibt, also wie sie ihren Körper kann verändern auf eine Art, aus der gleich wieder verzweifelt nicht erreicht, ist ja in dieser ganzen Social-Media-Geschichte, oder? Aber hier eben eingedampft auf so ein historisches Kostümwerk, oder? Und das merkt man schon, dass sie eigentlich, wie du sagst, oder moderne Themen reinholen und das dann gut verpacken, oder das ein bisschen mit dem sexualisieren oder wer wie viel hier geltend ist oder eben der Neid, das ist hier ganz stark spürbar. Und das halt schon auf eine eigenständige Art. Und ich finde auch, gekonnt, gegen hinten raus hat er für mich, und das ist auch so ein kleiner Kritikpunkt, eine kleine Länge, die er dann hat. Also in gewissen Szenen tut man die dann schon sehr stark, wie soll man dem sagen, auslabend präsentieren, oder dass sie dann wirklich eindringlich sein und die Kamera lang drauf behalten auf gewissen Einstellungen oder so. Aber ja, das ist ein Stilmittel, sagen wir mal, vom Film halt auch.
Ja, obwohl der Film ja eigentlich nicht lang geht, oder mit 109 Minuten. Mit so
ja,
das
ist eine sehr
aber ich weiss, es eskaliert natürlich ein bisschen, genau. Also dort, da müsst ihr schon ein bisschen hartgesottener sein als bei Together, wenn ihr den Film wollt schauen. Und ja, eskaliert es ein bisschen. Ich glaube, mit der übelsten Erbrecherszene, die es irgendwie in den letzten Jahren wahrscheinlich hat gegeben.
Aber wenn ich dort schnell darauf einschwingen darf, so richtig grenzwertig, oder dass es jetzt wirklich völlig disturbing wäre, wie jetzt andere Horrorproduktionen.
Nein, das
ist er, glaube ich, nicht. Das darf man schon sagen. Also es ist nicht...
also nicht wie Terrifier oder so. Es hat wirklich immer noch so eine gewisse Qualität. Oder?
Richtig. Es ist wirklich... Also, es steht schon noch Geschichte und ja, die ganze Inszenierung und alles drum und dran im Vordergrund. Es ist nicht so, dass wir hier einfach nur ein Gore-Fest haben, auf keinen Fall. Also, wer das erwartet, wäre im falschen Film. Das muss man schon klar so benennen. Oder? Also, dort hat er schon Qualitäten, die jetzt billige Slasher weiter von entfernt sind. Also, das müssen wir schon sehen. Und ich finde auch, es ist ja immer so, im Vorfeld von so Filmen kommt wieder die ganze Internet-Community und sagt hier, the most disturbing scene of the year. Und dann muss ich immer so ein bisschen sagen, ja, puh. Ja, es gibt ein paar, ein bisschen eklige Szenen, nicht blutige, aber eklige. Aber so disturbing hat mich dann doch jetzt nicht... Oder sehe ich, ich bin ja nicht der grosse Horror-Connoisseur. Also, mir müsste es ja mehr disturben, oder? Also.
Ich möchte auf das gerade einschwingen im Fall, weil das triggert mich auch ein bisschen. Ich habe ja auch schon relativ, jetzt nicht jeden hinterletzten Horrorfilm gesehen, aber doch auch einige Werke, die eben auch verstörend waren, wo ich...
Absolut.
Aber genau das, finde ich, ist ein kleiner PR-Stunt manchmal. Einerseits manchmal unfreiwillig, vielleicht wegen einem Clickbait von gewissen Influencern oder YouTubern, die sagen, hey, ich habe im Fall der erschreckendsten Movie gesehen. Das ist so die eine Seite. Aber auch einer von der Movie-Promotion, dass er manchmal schon mit dem spielt. Oder dass er sagt, hey, das habt ihr noch nie gesehen. Das ist das Krasseste vom Krassen. Und da muss ich auch immer sagen, das müsst ihr relativieren. Oder du nicht relativieren. Und das, was einem ja verstört oder einem nachgeht, ist auch sehr individuell. Oder? Es gibt ja Szenen, die können einem Menschen aus irgendeinem bestimmten Trigger oder einem Grund sehr nachgehen.
Absolut.
Warum auch immer. Und dann gibt es ja auch so ein bisschen mal allgemeine Schock- oder Horrorelemente, die wirklich jedem so ein bisschen oder einen geben. So einen Schreckmoment oder eben so einen Horror-Vibe. Aber viel, wie du sagst, neue Werke spielen manchmal oder wird mit dem ein bisschen zu fest geworben.
Ja, und ich glaube, jetzt kommen wir wieder zurück zu der Qualität. Oder? Bei einem Horrorfilm geht es eigentlich nicht nur darum, dass er der verstörendste ist, oder? Weil das ist ja ein Genre und dort gehen wirklich auch nur die hartgesottenen und wo voll in diesem Genre drin sind, gehen das schauen. Aber hier geht es ja auch darum, oder mit der ganzen wie soll ich sagen, Inszenierung, wie es aufgemacht ist, weißt du, so ein bisschen, das macht ja auch noch Horrorfilm aus, oder? Es muss nicht einfach immer nur die verstörendste Szene drin haben, oder, wo irgendwie möglichst grusig ist. Das braucht es nicht zwingend in einem Horrorfilm.
Nein, weil ich glaube, jetzt ist man eben genau, da sind wir zumindest in der Diskussion, heute will man eben ein bisschen verstörend mit Substanz untermalen. Und das ist eben ein bisschen der Unterschied. Mhm. Früher hätte es nur verstörend müssen sein, gewisse Filme sind auch nur fast verstörend. Der Terrifier will nicht mehr. Der hat nicht viel Substanz. Aber der Anspruch von diesen neueren Werken oder guten neuen Werken will sein, dass sie eben den Horror, Body-Horror, whatever, der Slasher-Effekt ein bisschen untermauern mit Substanz. Und das dreht dann viel mehr. Das dreht der Film viel mehr und das dreht dann am Schluss am Ende die Prämisse auch besser. Und das lässt so zu. Also viel, man hat das eben auch ein bisschen unterschätzt, oder? Also, dass man dem Substanz kann geben, einem Brutalen, einem Schrecken, dem kann man Substanz geben. Das beweisen doch hier und da jetzt die neuen Filme, ja.
Also wenn man eine Kritik an den KritikerInnen könnte äußern, für mich, ist einfach, dass man bei solchen Filmen vielleicht einfach auch die Qualität vom innovativen Drehbuch und von den guten schauspielerischen Leistungen, die wir übrigens hier, finde ich, durch das Band fast haben, und das von eher, sagen wir mal, SchauspielerInnen aus den unbekannteren Gefilden, zumindest die,
also
Mainstreaming unterwegs sind. Und das
also
ist
so auch bisschen, Elvira, also die Hauptdarstellerin, das ist ihr erster Film,
die da macht. Und für das sind die Leistungen wirklich hervorragend. Und vielleicht sollte man einfach mehr versuchen, solche Sachen rauszuheben. Und dann gibt es die Diskussion nachher im Nachgang nicht, ja, so verstörend und so. Wenn man es eben nur mit einem bewirbt, wie es der Tommy sagt, aber eigentlich auf die anderen Qualitäten nicht eingeht oder zu wenig eingeht, ist das eigentlich falsch. Und darum finde ich, Ugly Stepsister ist nicht nur eine Überraschungsset, weil er disturbing oder verschreckend oder erschreckend ist, sondern weil er eben sehr viel richtig auch sonst macht. Und das ist das, was mich überrascht hat. Und dass er eben über das rausgeht in der Qualität und für einen Debütfilm absolut von meiner Seite, kann ich schon mal vorwegnehmen, eine Empfehlung. Ich gebe
wie viel Haselnuss?
Nicht Nummer 3. Ich wollte jetzt sagen, Nasenschiene.
Aha, Nasenschiene.
ich gebe 3,5 Nasenschiene, weil ich traue der Produktion, also der Regisseurin, noch mehr zu. Aber ich gebe 3,5, fast 4 Nasenschiene. Gut gemeinte 3,5 Nasenschienen mit Potenzial für mehr.
Okay, ich kann gerade einschwingen, ich gebe gleich viel. Weil ich bin auch bei diesen 3,5 am Schluss, es hat mehr drin gelegen. Irgendwie hätte ich das mir noch gesehen, eben für mich gegen Schluss, ein bisschen der Ausführung, whatever, aber das ist persönlicher Geschmack näher, aber wirklich stabil gemacht. Also eben mit dieser Merli-Prämisse im Hintergrund, kombiniert mit der Fusion Horror, ist das gut gelungen als Werk. Aber ja. Die 3,5.
Ja, ich bin da ein bisschen euphorischer. Vielleicht eben, weil ich alle Jahre halt die 3 Nüsse oder Haselnüsse für einen Aschenputtel schaue, bin ich hier bei 4 Nüssen, die ich da gebe. Ui. Genau. Und jetzt muss ich schauen, ob ich der Weihnachten wechsle oder welchen Film das jetzt immer schaue. Nein, und das ist auch noch das Problem.
Als Weihnachtsfilm.
Ja, genau. Ugly Stepsister hätte er eben fast nicht können schauen in der Schweiz. Mhm. So, er ist nur ganz, ganz kurz im Kino gelaufen und auch schon in den Streamingdiensten. Läuft eigentlich fast nicht. Müsst ihr ein bisschen suchen, dass ihr den bekommt, zum schauen. Das ist ein bisschen schade. Oder? Mhm. Aber dann gehen wir weiter, oder?
Yes. Wir machen das.
So.
Yes.
Gut.
Jetzt gibt es definitiv eine andere Geschichte, würde ich sagen, oder?
Ja, kann man sagen. Wir gehen ein bisschen mehr in unser Zeitalter zurück, in dem Sinn. Und richtig, ja. Wir reden hier von Bring Her Back. Ja, ich glaube, der ist doch auch recht so ein bisschen durch das Internet und ein bisschen in aller Munde gesehen, weil er, glaube ich, schon auch ein bisschen zum Reden hat gegeben. Und vor allem auch, weil wir gerade in der Hauptrolle, also einerseits vor Regie, muss man auch noch gerade dazu sagen, der Daniel und Michael Filippo. Und die sind ja ansässig in Australien und haben ja auch schon unseren Hoch gelobt, den ich ja sehr gut gefunden habe, das Werk Talk to Me gemacht haben. Ja, schon ein Horrorfilm, den wir hier diskutiert haben. Ich will jetzt noch nicht näher darauf eingehen, aber die zwei Brüder scheinen sich jetzt dem auch sehr stark zu verschreiben haben, dem Genre Horror. Und ich finde, um es vorwegzunehmen, die werden uns noch überraschen, glaube ich. Also ich glaube, die zwei, mit denen muss man immer noch rechnen. Und was mich überrascht hat, dass sie bei Bring Her Back nämlich Sally Hawkins haben casten können. Das ist mir gerade so als erstes aufgefallen. Und soll ich schnell die Ausgangslage noch erzählen von Bring Her Back?
Mach doch das, ja.
Das ist nämlich so, dass es geschwisterte Pärchen, also das eine ist eine Stiefschwester, die so eine Sehbehinderung hat, verlieren durch ein Event ihren Vater und werden so gerade knallhart zu Waisenkindern. Und sie müssen dort, werden dann gezwungen, in eine Obhut zu gehen von einer Pflegemutter, die sich dem verschrieben hat, Kinder aufzunehmen und dort so ihnen Asyl bietet, also auch ganz offiziell eigentlich zu denen verfrachtet werden von den Behörden. Sie kommen dann in diesem Haus an und sie merken, die Pflegemutter hat einen Verlust erlitten, nämlich die eigene Tochter. Und es ist gerade zu Anfang an recht schnell klar in diesem Film, dass sie verstörende Sachen rum. Man spürt sie zuerst immer so im Hintergrund und sieht so Ausschnitte. Und mit dieser Pflegemutter stimmt etwas nicht. Und sie hat auch noch ein anderes Pflegekind, nämlich einen kleinen Gil namens Oliver, den sie auch schon hütet. Aber der, mit dem weiss man schon von Anfang an, das stimmt einfach das etwas, stimmt nicht. Voll Gas nicht, weil der ist so krut und komisch unterwegs. Und, ja, da, ja. Und da fährt dann da die Spirale an zu drehen und dreht ja immer wie höher und hoch und so. Und das im Laufe des Films. Und die Laura, die ist eben gespielt von der Sally Hawkins, in der Nebenrolle der Andy, der Bub. Das ist eben der Billy Barrett, der reingezogen wird. Und seine Stiefschwester, die Piper, ist Zora Wong, asiatischen Einschlags, und sie hat eben die Sehbehinderung und kann nur schemenhaft Sachen erkennen. Und mit dem wird dann im Film auch immer wie mehr gespielt. Dann. Also, dass sie auch Sachen nicht richtig erkennt, was um sie herum passiert. Und der Sog, der da entsteht in diesem Film, eben gerade in diesem Klein-Klein, als mit dieser Pflegefamilie, die da entstehen soll, mit dieser Pflegemutter Laura, das ist schon noch krass faszinierend. Und hier muss man, glaube ich, auch sagen, gibt es auch, jetzt rein noch optisch, brutale Szenen. Also da, für Leute, die sich jetzt Horror nicht so gewöhnt sind, habe ich das Gefühl, gibt es doch die ein oder andere Szene, die brutal ist. Ich gebe über zu
ja, euch. Gut, also es hängt vielleicht auch damit zusammen, dass Kinder involviert sind. Und wenn Kinder involviert sind, dann ist man natürlich meistens vielleicht auch ein bisschen emotionaler, nochmal anders dabei. Das hat sicher auch noch für mich jetzt einen Hintergrund. Aber vorab muss ich noch schnell etwas sagen, was mich am meisten verstört hat. Sally Jenkins ist ja wirklich eine fantastische Schauspielerin. Aber sie hat ja zweimal die Mutter in den ersten zwei Paddington-Filmen gespielt.
Oh.
und jetzt sehe ich sie als nächstes in dieser Rolle. Mm-hmm. Und das hat mich natürlich gerade ein bisschen, habe ich mich zuerst daran gewöhnen, nachdem sie so eine liebevolle Bärenmutter spielt in den ersten zwei Paddington-Filmen. Und aber sie ist natürlich hervorragend gecastet, macht so absolut top. Schauspielerisch ist sie hier absolut grosse Nummer und kann ihre Qualität ausspielen. Und ja, es gibt schon zwei, drei Kritikpunkte, das kann ich schon mal vorwegnehmen von meiner Seite. Die australischen Horrorfilme generell sind ja gerade gross im Kommen in den letzten Jahren und haben so ein bisschen ihre eigene Nische gefunden, da gehört der jetzt auch rein. Aber ich muss auch sagen, er hat da ein paar Probleme, der Film, für mich. Und wir können auch noch darüber reden, ich bin gespannt, was ihr sagt. Trotzdem, nichtsdestotrotz, was du ansprichst, inhaltlich, es gibt wirklich ein paar, ich sage jetzt mal, heisse Szenen im Sinn von Horror, wo wirklich die doch ein bisschen, ja, wo nicht der muss sagen, ja, die sind schon noch eklig, muss ich sagen. Also da bin ich dann mehr involviert gewesen, wie bei Ugly Stepsister, eins, zwei Sachen. Nichtsdestotrotz, am Ende vom Tag, wieder mal etwas, das doch in der Qualität an Talk to Me anknüpfen kann, würde ich jetzt mal sagen. Von meiner Seite.
Ja, ich habe einfach permanent das Gefühl gehabt, als ich den Film geschaut habe, das ist mir einfach unangenehm gewesen. Weißt du, so alles. Oder? Also wirklich
es ist sehr unangenehm, an,
oder? Aber schon, weißt du, die ganze Stimmung, wie es aufgebaut wird, aber auch mit der Musik, weißt du schon, wo sie wie ankommen, ja, bei dieser Pflegemutter, oder? Schon dort wird es irgendwie schon unangenehm. Du merkst das einfach, oder, wie es inszeniert ist. Und es geht immer weiter, oder? Auch gerade der Andy, oder, ist so ein Armkeib. Und du weißt so ein bisschen, ja, du leidest dort irgendwie wie mit. Und das habe ich ziemlich faszinierend gefunden. Weißt du, wie sie das haben aufbauen und auch immer noch steigern, dass du wie so ein unangenehmes Gefühl hast, oder? Und auch immer so ein bisschen das Gefühl hast, oh, jetzt passiert dir noch so etwas. Mhm. Aber ja, das war irgendwie so die Grundstimmung, die sich so durch den Film durchgezogen hat und immer noch so ein bisschen einen hat mögen draufsetzen, oder? Und das ja, hat mich schon noch und mitgenommen.
Was mich hat...
Und, Tommy, übrigens,
du möchtest etwas sagen.
Ja, ich wollte noch schnell ganz kurz einwerfen, Tommy, dann kannst du dich gerade drin hineinwerfen. Zora Wong, die du angesprochen hast vorher, die hat übrigens wirklich eine angeborene Sehschwäche und die hat man extra so gecastet. Und das ist ziemlich faszinierend. Die macht das wirklich hervorragend in diesem Film. Und ist, glaube ich, auch ihr Schauspieldebüt, so viel ich weiß.
Genau. Das ist noch wichtig und gut, dass du es erwähnst, weil eben die Handicaps heute in Hollywood viel mehr berücksichtigt werden, um dem authentisch gerecht zu werden. Also, dass man eben gerade Leute mit diesen Schwächen, die dann der Protagonist hat, sei
es
körperlich.
Aber es ist nicht Mittel zum Zweck.
Nein, nein, hier nicht.
Es ist nicht,
nein,
nicht Mittel zum Zweck. Nein.
Aber es ist eben vom Casting manchmal noch wichtig und das macht man heute bewusst. Also, dass man Leute, die Einschränkungen haben, bewusst so castet, dann auch für die Rolle. Also, ich finde, das gibt auch wieder eine kleine Authentizität. Das noch eingeschränkt auf das, was ich eigentlich noch sagen wollte, ist auch auf der Meta-Ebene, jetzt mit der Laura, der Pflegemutter, die Sally Hawkins spielt, dort findet ja viel so das auch Manipulative statt. Oder? Neben all dem Horror, der da entsteht und so, durch das, durch die Handlungen, ist auch so das Manipulative gegenüber Andy oder den Geschwistern sehr stark. Oder? Sie will ja die Piper, die Stiefschwester, für sich gewinnen und so ein bisschen gegen Andy auch ausspielen. Also sie gegenseitig als Geschwisterpaar oder in diesem Plot. Innen. Und das finde ich eben auch noch stark gemacht. Also das so auf gewissen, trotz all dem Horror, wie ihr sagt, und es gibt auch eben die und da brutale Szenen, gleich auch noch die Meta-Ebene wieder hier.
Stichwort Küche, schon nur mit der Geräuschkulisse, die dort stattfindet, oder?
Ganz also, das ist
genau. Es laufen gerade wieder kalt Rücken
wenn
ab.
Ich, genau. Wenn ich noch darf, ein bisschen Kritik einbringen, für mich ist der Film zwei, drei Probleme. Vielleicht seht ihr das anders. Ich habe in der Hälfte des Films, spätestens ab dem Zeitpunkt, wo sie gewisse Videos konsultiert, vielleicht als Hint, ohne dass ich da irgendwie spoilere, habe ich gewusst, auf was es der Film rausläuft. Man merkt sehr schnell, wo die Reise hergeht und um was es hier geht. Es geht A, wie du richtig gesagt hast, um Verlust. Ich versuche das jetzt möglichst spoilerfrei zu umschiffen. Es geht um Verlust und den Umgang mit Verlust und was macht man, um einen Verlust irgendwo rückgängig zu machen. Das ist so ein bisschen, oder wie kann ich, wenn ich mit der Trauer nicht zu Schlag komme, wie finde ich andere Mittel und Wege, den Verlust irgendwie eben wie rückgängig zu machen. Und das ist so ein bisschen der grosse Überbau von diesem Film. Und man merkt wirklich, auf was es rausläuft. Und das hat bei mir, auch wenn der Film immer noch die Spannung hält, bis zum Schluss, absolut, man lebt mit, man ist am Bau, aber eine Grundkritik ist einfach die berühmt-berüchtigte Prämisse, so fast, dass es eigentlich am Schluss rausläuft, das wird ein bisschen zu fest verraten.
Ich glaube, ich weiss, was du erwartet hast.
Also zumindest jemand, der checkt, was eigentlich auf was es rausläuft, ist wirklich sehr schnell, hat das Aha-Erlebnis. Und das hat man zum Beispiel finde ich jetzt, um eine Parallele zu ziehen, beim originalen Speak No Evil, die holländisch-dänische Produktion, ich rede jetzt von der, wo ihr hoffentlich beide haben gesehen. Ich weiß es nicht. Und dort ist es ja auch so unangenehm, permanent, in dieser Konstellation. Das ist ja ein bisschen eine Parallele zu diesem Film. Und die machen es ein bisschen cleverer, dass sie die Prämisse ein bisschen verschleiern. Und das finde ich, das ist hier ein bisschen zu wenig passiert. Das wäre jetzt eine leislige Kritik am Film von meiner Seite.
Also eigentlich weißt du von Anfang an, musst du einfach den Titel lesen.
Aber ja, natürlich.
Gut, das ist ja im logisch. Nachgang ist man
aber du erwartest natürlich nicht ganz das Offensichtliche. Ja. Oder? Und denkst so, vielleicht gibt es noch irgendeinen coolen Twist oder so. Aber Spoiler, Nein, den gibt
also
es
das
nicht.
Also das wollte ich gerade einschwenken drauf. Oder? Du sagst ja, bei gewissen Horrorwerken gibt es einen doppelten Boden, wo man dann plötzlich durchbricht und denkt, ah, okay, so ist es dann gewesen. Oder irgendwann ein Reveal, wo man sagt, hey, ah, okay, da ist jetzt noch etwas Spannendes dazugekommen, ein Element, das man nicht erwartet hat. Oder? Und das ist der Missing Point hier, also das, was du nicht hast bekommen.
Genau.
Und mit dem haben sie hier nicht gespielt. Ja, wie du sagst, sie haben dann gleich relativ geradlinig ans Ende geführt und so. Das Ende lässt einem dann schon noch ein bisschen offen oder konsterniert zurück oder so eine gewisse, wie soll man dem sagen, ein Fragezeichen bleibt ja ein bisschen auch noch. Also
deprimierend, ist es ja
aber man schnallt ja auch nicht, was dann noch also es wird nicht viel näher noch drumherum erklärt, von den Hintergründen. Das hat mich noch so, auch hat mich näher
man muss sich die ein bisschen erschliessen.
Genau, die Hintergründe werden nicht ausphrasiert oder auserklärt. Oder jetzt in gewissen
ich finde zwar das Bild, die Pool-Szenen am Schluss, Zusammenhang ausklammern, damit wir nicht spoilern, aber die Pool-Szene an und für sich, die hat schon noch so eine Ästhetik und so als Schlussbild hat das etwas mit dir gemacht,
finde ja,
ich. Aber ich weiss, was du meinst. Dass dort herzukommen, um zu verstehen, wie gehandelt wird im Film, ist schon noch so ein bisschen, also, wow, hat man vielleicht das eine oder andere am Zuschauerin noch an die Hand
geben. Es ist ja so, dass manchmal Sachen zu fest ausverzählt werden oder das keine gute...
Das ist auch nicht gut,
weil das ist ja in Hollywood viel passiert, oder dass man einfach das hinterletzte Detail hat von gewissen Vorgängen oder sei es jetzt ein Kult oder was auch immer hinten dran ist, ausverzählt hat und dann aber dann dem ein bisschen Substanz oder die Spannung hat genommen, oder? In dem, dass man es eben zu fest hat wollen ausverzählen. Und das macht hier Bring Her Back nie. Also, sie erzählen dann halt gleich auch nicht jeden Hintergrund von den Figuren, respektive vor allem von dieser Sally, oder? Man hat immer die Fragmente, die kommen, wo man weiss ganz klar, um was es geht, aber also woher, dass gewisse Sachen abgeleitet sind worden oder sie noch zusätzlich erlebt hat, sieht man er auch nicht. Also, er lässt auch gewisse Sachen weg.
Okay. Also, ich gebe mal eure Wertung. Ich mache dir noch das Schlusswort zu dem.
Tommy, komm,
es ist,
gib deine Wertung.
Es ist schwierig. Ich finde ihn recht gut, muss ich hier sagen. Er hat da eben, wie dir sagen, so Horror-Vibes. Und auch für jemanden, der schon viel hat gesehen, gegeben. Und ich schwanke. Ich bin gleich immer noch bei diesen 3,5, aber er schrammt bei mir beim 4 gleichwohl, weil er hat einen gewissen Touch, trotzdem, dass du sagst, dass das Ende so klar ist, aber in dem Zwischenmenschlichen und in dem Eskalativen, vor allem einfach auch, und das muss man halt auch sagen, Sally Hawkins hat hier einfach wirklich sehr gut gespielt. Sie dreht ein bisschen den Film an, aber genau das finde ich auch, zeichnet hier der Film auch so stark aus. Also ich kann es nicht definieren, mich hier von bis 3,5 bis 4. Ich kann mich fast nicht festlegen. Das ist mein
ja, was soll ich sagen? Ich kann wirklich nochmal das Gleiche sagen wie der Tommy. Ich bin wirklich am Schwanken. Meine Kritikpunkte habe ich angebracht. Das war manchmal ein bisschen zu offensichtlich gewesen, manchmal ein bisschen aufs Auge gedrückt. Hat aber ein paar ganz fiese, kleine Spitzen drin in diesem Film. Er ist sehr klein gehalten und gleichzeitig hat er eine wirklich super Atmosphäre. Er hat mich wirklich stark an Original Speak No Evil erinnert von der Atmosphäre her. Permanent unangenehm. Man merkt, da ist etwas im Busch und das entwickelt sich. Und das haben sie wirklich grossartig gemacht, das hat mir gepasst. Darum, ich bin trotzdem bei 3,5 gleiche Noten wie vorher. Ich habe das Gefühl, gerade bei der Erzählweise wäre noch etwas drin gelegen. Darum 3,5. Gut gemeinte 3,5, aber schaut noch unbedingt.
Genau, also ich bin höher, ich bin bei 4 und ich kann da. Wie soll ich sagen, oder mir hat es nicht so gestört, weißt du, dass jetzt kein Twist irgendwie da noch drin ist, das braucht es auch nicht immer, auch wenn man so ein bisschen weiss, auf was, dass es vielleicht rausläuft schon in der Mitte vom Film, haben sie das gleich gut und super, weißt du, wie fertig erzählt. dass du nicht irgendwie das Gefühl hast, dass es irgendwie langweilig wird oder irgendwie so. Dass, und eben auch das, ja, was muss denn ein Horrorfilm erfüllen? Eben genau das permanente, ungute Gefühl, das du irgendwie hast, dass es unangenehm ist, das ist auch so ein bisschen das, nur so ein bisschen mit eben so ein bisschen Mysterium drum. Darum bin ich bei 4 Sternen und also wirklich, ja, hat mir gut gefallen, eigentlich von der ganzen Grundstimmung, wo sie wirklich das Level auch behalten konnten und überbringen. Und nach eurer Kritik, die ihr vorhin gebracht habt, darum habe ich gesagt, ich wollte am Schluss jetzt noch darüber reden, dass da drumherum so ein bisschen zu wenig ist erzählt worden, warum und wie und überhaupt. Darum bin ich jetzt gespannt, was ihr da bei Weapons, das ist der nächste Film, wo wir darüber reden, der dort erzählt an der Kritik oder weiter das überbringen wollt, wenn das... Mhm. Einfach, da tue ich den vielleicht nochmal andocken.
Ja, was ja, ich weiß, auf was du ansprichst. Apropos Plot-Twists. Genau. Apropos Plot-Twists. Genau. Aber item, wir wollen nicht vorgreifen, wir schließen ab, aber geht unbedingt den schauen, beziehungsweise streamen ihn. Wenn ihr dazukommt, dann können wir empfehlen. Er ist ja schon im Streaming, glaube ich, verfügbar, oder? Hast du etwas geschaut?
Ich wüsste nicht. Nein, ich glaube, der läuft zum Teil noch im Kino.
Ja. Wenn ihr noch auf der Leinwand schauen könnt, unbedingt. He?
Ich glaube, er ist noch nicht im Streaming. Genau.
Gut, Release reichen wir nachher. So, Übergang, Weapons. Wir gehen in den letzten Horrorfilm von der heutigen Folge rein. Mhm. Voll Gas drin. Der gehypt Horrorfilm, kann man wirklich sagen. Mhm. Er ist wirklich begeistert durch das Internet mit Trailer und Ausschnitten. Und ja, Moski, du bist, glaube ich, wieder mal dran. Weapons, wie sieht es aus so? Was geht es eigentlich? Von was reden wir?
Genau, also er geht zuerst mal mit Vorschusslorbeeren rein, oder? Weil der Zach Gregor, der da die Regie führt, hat ja Barbarian gemacht, der schon hohe Wellen hat geworfen und jetzt war man so ein bisschen gespannt gewesen, ob er das bei Weapons haben kann. Und es geht eigentlich darum, dass eine Schulklasse ist und eines Morgens kommt die Lehrerin, gespielt von der Julia Garner, in das Klassenzimmer rein und dann sind einfach alle Kinder verschwunden. In der Nacht sind die, und das sieht man auch relativ früh, einfach mitten in der Nacht alle Kinder aus dem Haus rausgeräumt und einfach verschwunden, die ganze Schulklasse. Und nachher ist vor allem ein Vater von einem Kind, der verschwunden ist, der Archer, gespielt von Josh Brolin, ja, der da natürlich ein bisschen Nachforschungen macht und der Lehrerin ein bisschen auf den Zahn fühlen, weil das ja komisch ist, dass genau nur diese Klasse das betrifft, wo Kinder verschwunden sind und bei keinem anderen im ganzen Schulhaus. Und dort verfolgen wir dann eigentlich die Leute. Dann gibt es natürlich noch einen Polizist, der das Ganze verfolgt. Und nachher, ja, gehe ich jetzt da nicht weiter darauf ein, wie dann eigentlich der Plot ist. Ich glaube, das müsst ihr ein bisschen herausfinden, weil das ist schon das, was der Film ausmacht, dass ihr da so ein bisschen miterlebt, ja, was da passiert. Oder man findet ja immer ein bisschen mehr raus und das wirft dann immer so ein bisschen mehr Fragen auf, das ganze Mysterium. Und das ist eigentlich das, was der Film so ausmacht. Oder?
Ja, was...
Ja, es ist... vielleicht, wenn ich noch schnell auf einen Bezug nehme, zu Zach Gregor und Barbarian. Ich weiß nicht, ihr habt beide Barbarian gesehen?
Ja.
Und man merkt schon seine Einflüsse mit Wendungen und Filmen plötzlich in eine andere Richtung erzählen. Das ist, glaube ich, schon ein bisschen sein Trademark. Und das ist, glaube ich, hier auch wieder ein bisschen, ja, ich sage jetzt mal, so etwas, das sicher Einfluss hat genommen. Und das hat eine gewisse Parallele. Aber, ja, er hat schon ein eigenes Erlebnis, bietet er auch wieder hier, finde ich. So als allgemeiner Überbau.
Absolut. Was ich noch schnell möchte einwerfen, wenn wir noch gerade über den Cast geredet haben, eben wir haben jetzt über Julia Garner, Josh Brolin und eben der Polizist, gespielt vom Alden Ehrenreich. Es ist ja so gewesen, dass der Film ganz ein anderes Cast hatte. Also die Ausgangslage vom Film ist so speziell, dass nämlich beim Autorenstreik eigentlich sind die Pläne, also in den Rollen von Julia Garner wäre zum Beispiel Renate Rainsif und beim Josh Brolin wäre es ja eben der Pedro Pascal gewesen, beim Elden Reich wäre es der Tom Brooke gewesen und eine, die ich auch sehr speziell finde als Ausgang, wo man ersetzt hat, ist ja der Benedict Wong spielt ja jetzt in diesem Film hier der Schuldirektor. Und der Schuldirektor, genau. Schwuler Schuldirektor, wäre eigentlich gespielt von Brian Tyree Henry. Also eben eigentlich ganz anderer, also ein anderer Charakter. Einfach halt eine andere Veranlagung, sagen wir es mal so. Also ich finde, der Film hat auch etwas anders ausgesehen. Aber ich glaube, das Cast, das sie haben genommen oder jetzt schon am Ende haben genommen, ist auch gut gewesen. Also vor allem, ich schätze natürlich auch gerade...
Also es tut ja schon mal gut, ist nicht auch der ja, Pedro Pascal das, wieder der hier drin.
Das wäre schon noch gut.
Ich finde jetzt den Brolin hier als Vater wirklich passender für mich jetzt als Vorstellung, oder? Weil ich den Brolin, also er hat natürlich für mich Vorschusslorbeeren, weil ich einen guten Schauspieler finde. Nicht desto trotz der Pedro auch.
Absolut.
Anyway, das noch schnell eben wegen dem Plot. Und, ja, wie der hat gesagt, oder hier, der Zach Eger hat ganz eine eigene Bildsprache und etwas, das habe ich auch nachher gelesen, auch so ein Fun-Fact, also es ist eben weniger Fun als Fact. Fakt ist, die Kinder strecken ja die Arme, das sieht man auf dem Poster, überall strecken sie die Arme weg, wenn sie so losrennen, wie eine Rakete. Also sprich am Abend, wo der das abgeht und man sieht es ja auf dem Plakat. Das Abstrecken von den Armen ist abgeleitet von dem berühmten, schrecklichen Foto aus Vietnam vom Napalm Girl. Von dem Kind, von dem Mädchen, das Napalm hat abbekommen. Es ist ein weltberühmtes Bild, ist auch prämiert worden von dem Vietnamkrieg. Und das hat er genommen. Also eigentlich der Kriegsschrecken und eigentlich die Kindstrecken, die hängen voneinander und zäckeln los. Oder? Das ist abgeleitet noch von dem, genau. Von dem Bild. Mephisto, hast du so gesagt, oder? Er hat wirklich eine eigene Bild- und Plotsprache, der Zach Eger. Er hat ja nicht nur Regie geführt, er hat auch das Drehbuch geschrieben. Und er kann, und das muss man gerade vorwegnehmen, er kann, glaube ich, auch beides. Und das können ja nicht alle. Es können ja nicht alle Regisseure gute Drehbücher schreiben, wie wir ja wissen.
Absolut.
Und jetzt hier finde ich auch faszinierend, und da will ich den Ball euch zuspielen, er ändert ja dann, das kann man glaube ich auch ein bisschen verraten, auch die Perspektive, wenn man gerade aktuell verfolgt von den Protagonisten. Und das ist jetzt ein kleiner Spoiler, richtig, ein Mini-Spoiler, aber das ist auch schon faszinierend, denkt mir. Also, dass er Perspektiven manchmal von den Protagonisten ein bisschen kehrt oder wechselt und dort wieder anders drauf hat. Und das finde ich stark. Und als Abschluss noch schnell sagen, wie es euch, der Cast finde ich von A bis Z trotz dieser Änderung eben auch mega stark. Bis in die Nebenrollen. Bis in die Nebenrollen finde ich den das Cast stimmt, mega stark. Genau. Eben, wie gesagt.
Ja, da bin ich auch bei dir mit dem Cast. Das ist wirklich sehr, sehr gut gespielt. Und auch die Erzählweise finde ich, tut dem Film gut. Braucht es. Also Tommy und ich sind ja zusammen auch diesen Film schauen. Und wir haben uns zwischendurch oder in Pause, gell, haben wir uns mal angeschaut und haben gesagt, hey, ich habe nur Fragezeichen, oder? Was jetzt da irgendwie passiert? Und das ist so gut aufgebaut, oder? Die Stimmung, eben das Mysterium, warum jetzt die Kinder verschwunden sind, oder? Dass der wirklich eben bis in die Mitte vom Film, drei Viertel vom Film, hast du nur Fragezeichen, oder? Was soll jetzt eigentlich das da hier? Und ist es eben nicht wie Bring Her Back, oder? Wo du irgendwie schon weisst, in der Mitte, auf was das da rausläuft, hast du hier keine Ahnung, oder?
Das stimmt.
Und das ist wirklich extrem stark aufgebaut, oder? Die ganze Stimmung, oder? Also wirklich mehr, es ist schon mehr Mystery, genau, als jetzt Horror, oder? Also, wo es jetzt reingeht, oder? Also es ist wieder ganz anders von der Stimmung her, oder? Das ist nicht unangenehm hier, sondern es ist so das Mysterium, das sich so ein bisschen aufbaut, oder? Wo wahnsinnig stark ist.
Ja, und das möchte ich gerade einschwenken, vielleicht auf das, was du hier sagst, oder? Von wegen, was erschreckt einem oder was nimmt einem mit? Und ich finde, hier es sind nicht unbedingt schreckliche Bilder, sondern es ist mehr die Prämisse um das Rätsel, wo man eben dem Mysterium von dem Verschwinden von den Kindern nach nachgeht und es nimmt noch immer eine Wendung und so. Und das hinten nachgehen, das Investigative von diesen Leuten, warum ist das passiert oder um was geht es überhaupt? Oder? Und dann sieht man immer wieder die Sequenzen. Das macht das Traitor-Film und nicht unbedingt für mich einen grossen, schrecklichen Horror oder eben jetzt Brutalität. Das gar nicht, dünkt eben mehr. Er geht auf eine niederschwelligere, subtilere Ebene. Also eben die Verzweiflung und Schuldgefühl, wo hier von den Protagonisten ausgeschafft wird. Also eben die Lehrerin, die einfach das Gefühl hat, Scheiße, warum hängt es mit mir oder an was hängt es, oder? Übergreifend. Und dann all die Nebenprotagonisten, eben der Josh Brolin, der Vater, oder, der einfach dem hinten nachher will, der einfach will wissen, warum und so. Und der Film lebt von anderen Vibes. Er hat das Mystery Psychological Horror, aber er hat nicht das Brachiale, das Brutale, Physische. Das hat der Film viel praktisch nicht, oder wenig, sehr wenig. Es gibt Sequenzen, wo er es hat, aber er lebt nicht von dem.
Das stimmt, ja.
Genau.
Ich gehe vielleicht ein bisschen in Kritik rein. Ich muss sagen, und das ist vielleicht ein bisschen das Problem von Zach Cracker, wo ich eigentlich auch ein bisschen bei Barbarian habe. Es löst es dann einfach nicht so gut auf. Also die ganze Stimmung, weißt du, die aufgebaut wird, bis die Hälfte, bis drei Viertel vom Film.
Das ist ja so, ja.
Kippt für mich am Schluss. Und das ist bei Barbarian so. Und das ist dort noch stärker als jetzt hier, aber es ist hier auch so. Und das finde ich ein bisschen schade. Er kann das dann die Stimmung nicht haben. Und die Dramaturgie, die dort ist aufgebaut wurde, das hat mir dann nicht so gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Vielleicht für mich dort, als, wie du es sagst, vielleicht hätte es nicht mehr gegeben gegen Schluss. Und vor allem, was ich manchmal noch ein bisschen mehr hätte wollen, aber das ist jetzt mehr ein Wunsch, Dramatik und Verzweiflung, die jetzt zum Beispiel gerade auf der Seite der Eltern sollte spürbarer sein. Das hat mir noch ein bisschen gefehlt. Also, dass eigentlich wie verzweifelt viel mehr Leute daran hängen, weil wenn ein Kind verschwunden ist, jeder, der Kinder hat, jeder kann sich vorstellen, wenn man als Kind verloren geht, oder wie das eskaliert, oder in der Familie, persönlich, als Elternteil. Also dort hätte ich mir vielleicht noch mehr gewünscht, dass die Verzweiflung noch mehr greifbar ist. Aber das ist auch wieder ein kleiner leiser Kritikpunkt. Aber übergeordnet funktioniert für mich die Regie eben in dem, dass immer Stück für Stück bis zu einem gewissen Punkt, wo du vielleicht ansprichst, Moski, dass immer puzzlemässig etwas dazukommt. Also, dass das Bild und so sich komplettiert, aber dann gerade zuletzt vielleicht ein bisschen zu schnell komplettiert. Also eben, das Investigative hat schon so seine Spannung. Also er baut dort schon etwas auf und so. Und das halte ich mal zu gut, weil das ist heute gerade jetzt in der modernen Zeit im Filmemachen, manchmal geht das ganz klar unter. Also Spannungsbögen zu kreieren. Und der Zach Eger hat das bis stimmt, zu einem gewissen Mass hier echt richtig sehr gut. Und das halte ich hier auch sehr zu gut in diesem Film. Und eben auch Regie. Die Regie ist stark. Die Schauspieler sind stark. Die einzelnen Charaktere sind gut erzählt. Glaubhaft meistens erzählt. Und halt ihm schon zu gut, ja. Mephisto, wie hast du es mit den Charakteren und so der Prämisse?
Ja, wir müssten vielleicht noch über einen wichtigen Charakter reden, den wir noch nicht gemacht haben. Das ist Amy Madigan, die Gladys spielt. Die hat man ja zum Teil auch schon in Memes gesehen und so weiter und geistert ein bisschen durch das Internet. Wie habt ihr jetzt die Rolle wahrgenommen? Ich weiss, wir müssen jetzt aufpassen, dass wir nicht spoilern, aber gleich, das ist ja gleich noch so ein Charakter, der raussticht. Das ist übrigens die Frau von Ed Harris. Ich weiß nicht, ob ihr das gewusst habt. Genau. Das ist ja auch so ein bisschen wieder so eine. Ich tue auch hier wieder an Barbarian erinnern, Stichwort der Mater. Mhm. Man merkt, es gibt so Parallelen. Er hat immer so krude Charaktere, die er plötzlich in Film hineinbringt, die so nicht ganz auf dem Schirm hast. Habe ich das Gefühl.
Ja, und die Gladys bricht ja auch ein bisschen das Ganze auf. Also jetzt eben, und genau. Ich finde, Amy Madigan kann das auch recht gut. Also die schrullige, komische Darstellerin, die sie hier verkörpert, die Frau, das gibt dem Ganzen auch so ganz einen eigenen Vibe, wo Also es ist ein Genre-Mix, der fast näher ein bisschen reinkommt, oder? Weil er ein bisschen dem Thrillerhaften innen hockt, aber dann bricht der Film dann auf und geht eben den Mystery-Weg dann noch viel mehr. Und Plot weiss hier nicht zu viel zu erzählen.
Ja, und vielleicht auch noch so ein bisschen Comedy-Elemente oder auch dort so ein bisschen reinspielen, wo eigentlich nicht so passt, aber es irgendwie gleich im Film dann so ein bisschen verwoben, gleich irgendwie reinpasst. Und ja, also sie macht das natürlich sehr gut, oder wie sie das auch überbringt mit der Figur, wo sie
es, da spielt. Es hat ein bisschen den Hang zum Overacting, absolut. Muss man auch dazu sagen. Sie schrammt dran.
Ja, aber das ist ja aber auch beim anderen Charakter von Barbarian genau das Gleiche. Dort ist das ja auch ein bisschen so. Dort ist einfach noch ein bisschen mehr Make-up. Aber gleich.
Das ist so ein bisschen der Nicolas Cage, oder?
Legends kommt der
Name genannt. Übrigens. Wie hat der Film geheissen?
Long Legs. Ja. Sie sehen übrigens so lustigerweise fast gleich aus. Habt ihr das schon gemerkt? Das ist auch ein Zufall. Ja,
vielleicht sind es ja Stilmittel, die hier wahrscheinlich in der Neuzeit nicht abkupfert, aber sicher auch so sein Ding haben, oder? So. Aber das Ganze mit dem Genre-Mix, hier merkt man das auch wieder, oder? Dünkt mir. Eben, dass die Regisseure sagen, nein, wir machen hier nicht nur Classical Horror, sondern wir würzen hier noch Sachen rein. Oder? Weil früher hat man gesagt, das ist ganz klar einfach Horror, das muss so sein. Aber jetzt kann man gekonnt, und das muss man eben auch gekonnt, kleine Elemente, auch wenn es nur ganz kurz so ein Comedy-Aspekt ist, oder auch ganz kurz eben so eine übersinnliche Geschichte oder whatever. Also, dass man es immer so ein bisschen fein reinwebt in den Hauptplot rein. Und eben auch gerade wieder hier, wieder, also das merkt man durch das Band, die Meta-Ebene ist einfach ausbauen. Die ist viel stärker spürbar als in ganz vielen, ich sage jetzt, es gibt sie immer noch, oder die flapsigen Plots von Horrorfilmen. Oder? Und da dreht man hier breiter und dicker auf und auch schauspielerisch einfach gekonnt. Und darum werden die Werke jetzt auch so viel besser, denkt es einem. Also, ich bin dort dabei, ich finde, man kann mehr und jetzt schwenke ich noch gerade über. Es ist ja dort am Munkeln, von wegen, ob man hier noch etwas will, vorne wegnehmen, dann wieder. Also es gibt Gerüchte, dass man ein Prequel vielleicht sogar könnte machen von Weapons.
Aha.
Das ist genau. Das, was ich eigentlich vorhin ja drauf raushaben will, oder? Bei eurer Kritik von Bring Her Back, oder? Das wird wie hier von mir aus gesehen, und das ist eigentlich mein grösster Kritikpunkt, auch nicht richtig erzählt, warum und wie das Mysterium, oder? Also ist mir schon klar, aber es hat viel mehr Hintergrund noch mögen verleiten, warum es das so ist und warum es das dort rausläuft, was sich da mitbringt. Also darum wäre ein Prequel ist wahrscheinlich fast wie ein bisschen prädestiniert. Aber das ist eigentlich dort, wo für mich echt der Film dann kippt. Oder am Schluss, wo das wie aufgelöst wird. Ja, habe ich die auch noch, warum, wie und überhaupt, oder von wo kommt das her? Und das ist, habt ihr vorhin beim vorderen Film ja gesagt, Bring Her Back, das hat mich gefällt. Das fehlt mir hier noch viel mehr. Habe ich irgendwie das Gefühl.
Er ist eigentlich noch, er tut noch weniger erklären als bei seinem Vorgängerfilm. Das muss man schon sagen. Das ist schon so. Das ist ein Grundtenor, finde ich auch.
Also, ich bin dort immer zweigespalten, oder? Man kann gewisse Sachen ein bisschen offen lassen, um dem Mysterium mehr Vibe zu geben, dass man eben daran überlegt, aber man kann auch zu viel, wie du das jetzt hier spürst. Ich spüre das auch bei Weapons. Mhm. Ich spüre, ich hätte jetzt da auch ein, zwei, drei Erklärungen mehr wollen, als man den Film hätte können liefern. Bei anderen Filmen finde ich, bei Bring Her Back finde ich, okay, kann man machen. Hier finde ich, da kann ich ein bisschen raus und denken, hier hätte ich wirklich den Aspekt von mehr Wissen wollen haben. Oder? Und dort spielen ja viele Regisseure damit. Eben, wie viel lässt man weg, bewusst. Und da hat er jetzt ein bisschen viel weggelassen. Das stimmt. Also, da kann ich mit dir einig sein, Moski, jetzt.
Ja,
Plot.
Kommen wir zum Schlussfazit. Kommen.
Yes!
Ja. Also, kommt, der Start jedes Mal. Ich gebe ihm... übrigens, warum es Rappen heisst, habe ich nur eine Vermutung, aber ist mir auch nicht ganz klar. Den finde ich jetzt nicht der geeignete Titel. Der hätte es vielleicht noch einen besseren gegeben, sage ich es mal so. Das noch so als Randbemerkung. Also, da gebe ihm da 3,5. Was? Was wollen wir vergeben?
Ist noch schwierig.
Ist noch schwierig, hä? Ist noch schwierig. Also 3,5 Sterne, wir bleiben ganz klassisch. Kann man gut schauen. Ich finde, eben wie bei Barbarian oder eben Longlegs, die wir auch haben angesprochen, wahnsinnig stark. Bis in die Hälfte, bis 3/4 und dann so fällt er so ein bisschen ab. Und darum bin ich hier nur bei 3,5. Mhm.
Ja, ich gehe da ein bisschen optimistischer raus. Ich gebe ihm hier 4, ich habe noch keine 4 gegeben heute, und ich gebe ihm klare 4, weil ich finde, dass eben die Leistungen insgesamt, jetzt nicht nur vom Plot, da gibt es einige kleine Kritikpunkte, da gehe ich mit dir, Moski, aber einfach rein schauspielerisch und regietechnisch ist er sehr gut. Finde ich, hat er gut gelöst in den Rollen, in dem, was er hat wollen, beleuchten und eben auch plotwise ein bisschen bis einen gewissen Grad. Also er ist stabil, sehr stabil. Ich gehe hier mit 4.
Ich hänge mich beim Tommy an. Ich gehe auch raus mit 4. Gebe ihm doch noch einen halben Punkt mehr, weil ich es gut umgesetzt finde, weil ich es, wie gesagt, auch schauspielerisch von diesen Filmen, die wir jetzt heute darüber geredet haben, in der Endabrechnung wirklich sehr, sehr stark gefunden und in dem Sinn auch einfach verdient. Verdient, ja. Und einfach so, auch, dass der Cragger, glaube ich, auch ein Regisseur für die Zukunft könnte
sein. Schwinge. Jetzt schwinge ich mit höherer Leidenschaft darauf ein, ich kann mir es fast nicht klemmen, da ich ein Resident Evil Fan bin von Franchise Gamewise, also die Spiele sind mein. Die Filmumsetzungen haben wir uns hier bei «Schau mal» auch schon darüber echauffiert bis jetzt.
Eher schwierig. Eher
schwierig bei Resident Evil. Jetzt kommt's. Der Zach Cragger wird das übernehmen. Er wird den nächsten Resident Evil Film übernehmen. Shoutout an ihn. Ich hoffe, er kann es. Ich hoffe, er macht es. Er zeigt es auch. Bis jetzt.
Bin auch gespannt.
Und da kommt in mir, in meinem Gamer-Herz, in meinem Resi-Herz, Hoffnung auf, dass es da eine gute Game-Umsetzung könnte geben. Und wir sind gespannt. Er hat natürlich immer, er wird einen neuen Plot schreiben, der sich nicht direkt an das Spiel anbandelt mit den Charakteren, etwas Eigenes. Also, ja, meine Erwartung ist dementsprechend.
Ich glaube, das ist die richtige Herangehensweise, ja.
Ja, und jetzt sind wir da wieder, jetzt können wir den Kreis schön schließen zum Anfang, oder? Jetzt kommt er das grössere Budget über, er kommt dann die grössere Studio über, ist dann in mehr Leitplanken innen gefangen und dann werden wir dann sehen, oder? Ja. Wie es dann rauskommt, oder? Wie viel Freiheit das er eben dann bekommt oder eben dann nicht. Das werden wir dann auch schon fast nächstes Jahr, oder? Kommt dann, werden wir dann merken.
Genau. Ja, ich...
Dann bin ich
alt. Moski, ich verabschiede mich auch von euch, habt es gut. Ich hoffe, ihr habt da den einen oder anderen Schockmoment, wo ihr nicht zu Gemüte führt, können mitnehmen. Und wünsche euch ganz ein gutes, gruseliges Erlebnis, wenn ihr dem wollt frönen.
Genau, also ich freue mich auf einen Schocktober, oder? Es war so ein bisschen die Einstimmung gewesen. Langsam gibt es ein bisschen Nebel draussen und ja, gehen wir da rein.
Genau. Tschüss zusammen. Und ich verabschiede mich ebenfalls, wünsche euch noch ein gutes Weekend und einen guten Start in die neue Woche oder was ihr auch immer macht. Schaut Filme, schaut Serien und vor allem geht ins Kino, geht gute Horrorfilme schauen. Jetzt haben wir euch ein paar vorgestellt. Heute waren wir ja nur wohlwollend gewesen, grösstenteils, mit wenig Kritikpunkten. Also das waren eigentlich alles Empfehlungen gewesen. Darum zieht euch die rein. Und wir hören uns zum Thema Horror wahrscheinlich dann wieder im Schocktober. In diesem Sinne bin ich auch draussen. Macht's gut.